Ja, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, als ihr das Evangelium gehört habt, worüber hat Jesus eigentlich geredet, dass die Jünger inspiriert waren, also mindestens mal Jakobus und Johannes, darüber nachzudenken, ach, wir könnten eigentlich da in Ewigkeit im Himmel so rechts und links von Jesus sitzen. Also irgendwie muss man ja auf so eine Idee kommen. Ich weiß nicht, oder habt ihr das auch so täglich? Oder wenn ihr morgens aufwacht, denkt ihr, oh, wo werde ich wohl im Himmel rechts oder links von Jesus mein Plätzchen kriegen? Keine Ahnung, ist mir noch nicht gekommen. Ich gehe davon aus, dass Jesus sehr wohl gesprochen hat von seiner Stellung in dieser Welt, in der Schöpfung, aber auch in der ganzen Ewigkeit. Und dass er seinen Jüngern das nahegebracht hat, wer er eigentlich ist. Denn sie konnten ja unter Umständen darüber in Zweifel sein, wer er eigentlich ist. Denn erlebt haben sie halt erstmal einen Wanderprediger, natürlich einen, der Wunder tun konnte und auch ganz ungewöhnliche Wunder getan hat. Aber gesehen haben sie nicht den Herrn der Welt, den König aller Könige. Den hatten sie nicht vor Augen. Und dann irgendwann hatten sie sogar diesen Herrn als den von allen Verachteten, als den Elenden, am Kreuz hängenden, Sterbenden vor Augen. Und dann heißt es ja auch, naja, sie zweifelten alle. Und selbst und Matthäus 28, als Jesus dann ja kommt und die Jünger aussendet und ihnen auch sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da heißt es davor noch, und sie zweifeln. Matthäus ist das wichtig, deutlich zu machen. Und sie zweifeln. Also, naja, worüber hat Jesus wohl geredet? Über etwas, was wir heute auch in der Predigt betrachten werden, nämlich einmal zu versuchen, eine Perspektive auf unser Leben, auf diese Welt zu bekommen, aber vom Evangelium her, von Christus her und von dem, was er für uns getan hat. Das ist ja auch die Ausrichtung, die wir insbesondere in der Passionszeit aber eigentlich immer haben sollten. Lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So sagt es der Hebräerbrief. Ich lese den Bibelabschnitt, der der Predigt heute zugrunde liegt, aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel. Erster Petrusbrief aus dem ersten Kapitel von Vers 10 an. 1. Petrus 1 von Vers 10 an. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Petrus hat ja, als er den Petrusbrief schreibt, eine Gemeinde vor sich oder Christen vor sich, die ziemlich viel Anfechtung, Ablehnung erlebt haben, bis hin zu Verfolgung. Also da kommen solche Sätze vor, also ihr werdet bestraft für die guten Taten, die ihr tut. Hört nicht auf damit, gute Taten zu tun, aber rechnet damit, dass ihr unter Umständen sogar für die guten Sachen geprügelt werdet, die ihr macht. Also die Christen da, die erleben ziemlich viel Ablehnung, ziemlich viele Probleme. Das ist im privaten Bereich, manche von ihnen sind Sklaven und erleben dann von ihren Herren solche Ablehnung im gesellschaftlichen Bereich und so weiter. Das klingt in dem Petrusbrief überall. Und Petrus liegt nun daran, die Christen zu ermutigen, in dieser Situation in der richtigen Weise zu leben. Und da könnte man sich fragen, naja, wie macht er denn das? Also, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sagen, reißt euch zusammen oder irgendwie sowas. Oder natürlich, man kann immer denken, heutzutage wird auf gute Vorbilder verwiesen. Und dann sagt man, ja, schau doch mal, Jesus ist das große Vorbild. What would Jesus do? Oder so. Aber offensichtlich macht Petrus das hier anders. Und das ist euch sicherlich gleich aufgefallen, denn er macht das durch seinen ganzen Brief hindurch, dass er immer wieder den Blick richtet oder den Blick hinlenkt auf Jesus Christus und auf das Evangelium. Also was Jesus für uns getan hat. Und er ist offensichtlich der Überzeugung, dass der Blick auf das Kreuz, auch auf die Auferstehung, die wird hier auch erwähnt, auf Kreuz und Auferstehung, auf die Rettung, die Jesus gewirkt hat, dass dieser Blick auch unsere Lebenshaltung, unser praktisches Leben verändert. Ja, also, ihr kennt das nur, ihr werdet, ein Teil des Evangeliums, ja, ihr werdet bei Gott so angenommen, wie ihr seid, aber dann sagen viele, aber ihr müsst nicht so bleiben, wie ihr seid. Und tatsächlich hat das Evangelium Kraft, Menschen zu verändern. Das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Wozu verändert uns eigentlich das Evangelium? Und das Erste, das ist eine besondere Blickrichtung. Man könnte sagen, die Offenbarung des Evangeliums, also auch der Weg der Offenbarung, das soll uns oder macht uns zu nüchternen, aber auch zu hoffnungsvollen Menschen. Da habe ich jetzt die ersten vier Verse zusammengezogen, insbesondere deswegen, weil es in Vers 13 heißt, darum umgürtet. Also darum kann man ja noch fragen, warum? Und das bezieht sich natürlich auf die Verse davor. Wovon redet Petrus hier? Nun, er sagt, da sind also die Propheten, damit sind die alttestamentlichen Propheten gemeint, aber sogar die Engel sind da auch da und die hatten eine bestimmte Haltung, bevor Jesus kam. Gott hatte nämlich immer wieder angekündigt, ja, da wird ein Retter kommen. Das hat er schon der Eva gesagt. Also kurz nach dem Rauswurf aus dem Paradies hat er schon gesagt, ja, ich schicke einen Retter. Und die Eva hat gedacht, oh, das wird mein erster Sohn sein. Der wird der Retter sein. Kain. Der Mann. Den zweiten Sohn hat sie dann Abel genannt. Hauch, nichts. Also könnte man das übersetzen auch. Also nur der. Da hat sie schon gedacht, der könnte das sein. Aber ihr wisst, es kam ganz anders. Und nun hat Gott über die Jahrhunderte den Propheten immer wieder, man könnte sagen, Häppchen, aber auch zugleich klare Botschaften geben, da wird der Retter kommen. Es wird einer sein, der noch größer ist als Mose. Aber zugleich muss es einer sein, der Mensch ist. Es wird einer sein, der wird von David abstammen und die Königslinie Davids fortführen. Gleichzeitig wird aber David ihn auch seinen Herrn nennen. Und anderes, er wird in Bethlehem geboren werden und so weiter und so weiter. Da könntet ihr jetzt durchs ganze Alte Testament gehen und da würdet ihr ganz viele solche Stückchen finden. Nur, niemand war in der Lage, daraus ein Bild zu machen. Das hat Gott niemandem verraten. Er wollte nämlich, dass das Bild sich erst zusammenfügt, wenn sein Sohn Jesus Christus tatsächlich auf die Erde kommt. Und dann sogar erst nach Kreuz und Auferstehung durch den Heiligen Geist, dann ist plötzlich alles klar. Ihr erinnert euch, Jesus nach der Auferstehung redet da mit den Jüngern, dann mit den Emmaus-Jüngern und sagt, ja, wisst ihr, versteht ihr das denn nicht? Das ist doch alles glasklar. Und dann zeigt er ihnen von Mose und den Propheten und den Psalmen, wo da überall die Rede davon ist, dass der Retter kommen muss, dass er sterben muss und auferstehen am dritten Tag. Keine Ahnung, habt ihr das alles nicht begriffen? Das ist doch alles glasklar, sagt er. Nun, das ist die Situation, auf die Petrus hier Bezug nimmt. Und er sagt, da waren also die Propheten, die hatten alle diese Hinweise. Aber sie hatten das Bild nicht. Sie kannten diesen Christus nicht. Aber sie wussten trotzdem etwas. Sie wussten nämlich, worum es sich eigentlich in dieser Welt dreht. Was ist eigentlich der Mittelpunkt? Worum geht's? Um irgendjemanden, der sich hinstellt und, keine Ahnung, eine neue Zollpolitik verkündet, oder um irgendjemand, der beschließt, Raketen auf Kinderspielplätze abzuschießen, oder worum geht's in dieser Welt? Was ist eigentlich der Mittelpunkt? Oder geht's darum, keine Ahnung, dass ich Erfolg habe oder dass ich irgendwann glücklich und bequem alt werde, oder wie ein Evangelist mir das mal gesagt hat, naja, unsere modernen alten Geschwister, naja, die würden am liebsten ihr Alter zubringen, indem sie auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs sind, sich ansonsten fit halten und am liebsten mit jenseits der 80 schnell und schmerzlos am besten im Fitnessstudio sterben. Keine Ahnung, ob das euer Bild ist, aber worum geht es in dieser Welt? Ihr seid nicht auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Naja, irgendwer muss die ja am Laufen halten. Also der Punkt ist, worum geht es in dieser Welt? Und Petrus sagt, erinnert euch, es geht von Anfang an. Hier heißt es sogar in Vers 20, er war zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Es geht also schon vor der Schöpfung um Jesus, den ewigen Sohn Gottes. Es geht bei der Schöpfung um Jesus. Warum ist die Welt so geschaffen, wie sie geschaffen ist? Warum gibt es Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Wegen Jesus. Warum gibt es Männer und Frauen? Warum gibt es Familien? Wegen Jesus. Alles, was geschaffen ist, ist auf Jesus hin geschaffen. Das wird an einer Stelle ganz besonders deutlich, als es einmal im Kolosserbrief heißt, in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also da war Jesus als Mensch körperlich anfassbar, sogar konnte man ihn ans Kreuz nageln, aber da wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das hat sich Gott natürlich schon vor der Schöpfung ausgedacht. Also, nämlich Menschen so zu schaffen, Psalm 8 heißt es, wenig niedriger als Gott, damit sein Sohn Mensch werden konnte. Also, dass ihr jetzt so seid, wie ihr seid, das liegt auch an dem Sohn. Alles liegt an Christus. Auch wenn wir jetzt in die Weltgeschichte hineinschauen, dann müssen wir sagen, was ist das wichtigste Ereignis in der Weltgeschichte? Wo ist die Mitte? Um was dreht es sich eigentlich? Um die Weltmächte, die Könige, die auf den Thronen sitzen, die alles bestimmen? Und wir sind irgendwo da kleine Rädchen im Getriebe oder sonst irgendwie was? Nein, es dreht sich alles um den ewigen Sohn. Und die ganze Weltgeschichte muss diesem ewigen Sohn dienen. Wenn ihr das Danielbuch aufschlagt, da wird das uns entfaltet, wie da auch die großen Weltmächte, die damaligen Weltmächte, Assyrer und Babylonier und bis zu den Römern, alle, es geht immer um Jesus. Es geht darum, dass er das Ziel der Geschichte ist und die Mitte der Geschichte. Deswegen hat auch mit Jesus, mit seiner Himmelfahrt, ist die Endzeit da. Also die kommt nicht auch noch erst irgendwann, sondern die ist schon da. Wir sehen natürlich noch das letzte Ende der Endzeit, aber wir sind in der Endzeit. Wir erwarten nichts mehr in Bezug auf Gott und die Ewigkeit von dieser Zeit. Auch nicht von den Geschehnissen dieser Zeit. Wir wissen, er hat alles vollbracht. Wer war das? Jesus. So, was lernen wir daraus, wenn wir so eine Perspektive gewinnen, wenn wir so unser Leben anschauen? Das hat natürlich viele Konsequenzen. Petrus sagt hier in Vers 14, das hat was mit unserem Begehren und unseren Begierden zu tun. Also die Bibel unterscheidet in gewisser Weise zwischen Begehren und Begierden, weil Begehren haben wir alle vermutlich irgendwann, keine Ahnung wann der bei euch kommt, kriegt ihr wieder Hunger. Das ist Begehren. Wir brauchen Liebe und Nähe und Wärme. Der Mensch kann nicht als Insel existieren und so weiter. Das hat Gott so geschaffen und so gewollt. Wir sind Menschen, die was brauchen. Aber wenn wir dann, wenn unser Begehren zur Begierde wird, dann wird dieses Begehren so eine Art Gottersatz. Also sagt man von Mitarbeitern, naja, deren Bauch ist wieder ihr Gott geworden. Also da passiert eben was, dass wir die Dinge, die eigentlich zu unserem Leben gehören, dass die plötzlich zum Wichtigsten werden. Wenn wir aber schauen, was ist eigentlich das Wichtigste in dieser Welt, letztlich auch in unserem Leben, dann bekommt unser Begehren und auch die Erfüllung des Begehrens einen anderen Platz. Könnten wir ein Leben im Verzicht leben? Schrecklich, oder? Ich habe gerade eine neue Sexualethik gelesen. Kommt aus evangelikalen Kreisen, aber naja. Für die das geschrieben haben, Leute, übrigens, einer bildet CVJM-Sekretäre aus, nur dass ihr wisst, für die ist es undenkbar, dass ein Mensch in sexueller Hinsicht im Verzicht leben kann. Undenkbar. Sie können sich nicht vorstellen, dass man eine Ethik machen kann, also Ethik heißt ja letztlich Gesetz, Ordnungen, die den Menschen einschränken und sagen, das wäre nicht gut. Da haben sie ganz, ganz große Probleme, nur an ganz wenigen Stellen, wo sie dann sagen, ja, der gesellschaftliche Konsens ist ja auch so und so weiter, da wollen sie was verbieten. Also da geht es nur um pädophiles Leben. Da merkt man, naja, da regieren am Ende im Denken die Begierden. Das Begehren, auch das sexuelle Begehren, was Gott geschaffen hat und was gut ist, wird so bestimmend, dass es dann das ganze Leben bestimmt und dass man sich nicht mehr vorstellen kann, zu verzichten. Also, ich nenne nur noch ein Beispiel aus diesem Buch. Da gibt es Werbung für, wie nennt sich das, Polyamorie. Also das heißt, ihr könnt euch mehrere Partner leisten, wenn ihr wollt, oder Partnerinnen, je nachdem. Das soll übrigens auch sehr entspannend sein, heißt es da, und sehr nützlich. Ja, ja, genau. Und besonders natürlich auch für die Männer, die können dann, was weiß ich, ihre sexuellen Begierden, die können sie mit einer anderen Frau befriedigen. Und dann haben sie noch eine Frau, die halt als Mutter für ihre Kinder da ist, die müssen sie dann nicht so bedrängen und so weiter. Und vielleicht haben sie noch eine, ja, die mehr so eine gute Freundin ist und so. Naja, und da können sie halt ein polyamoröses Leben leben. Solange wie das ganz offen und selbstbestimmt stattfindet, ist das alles gut. Merkt ihr da, was ist da passiert? Da ist der Mensch mit seinem Begehren, mit seinen Wünschen der Mittelpunkt geworden. Da ist der eigentliche Mittelpunkt verloren. Hier meint Petrus, wer sieht, worum es eigentlich in dieser Welt geht, der wird auch sein Wertesystem, seine Prioritätenliste entsprechend anpassen. Der wird lernen und begreifen müssen, was ist eigentlich wichtig? Worauf kommt es eigentlich an? Und jetzt noch was, ne? Hier heißt es, sogar die Engel begehrten, das zu schauen. Ja, inzwischen wissen die Engel das natürlich, wissen Bescheid, aber damals, bevor Jesus kam, da wussten sie noch nicht den ganzen Plan. Und selbst denen hat Gott das nicht gesagt, hat es ihnen nicht offenbart. Und die waren gespannt. Und worauf waren die gespannt? Darauf, wie das mit uns Menschen ausgeht. Wie Gott, der versprochen hat, die Verdorbenheit der Sünde, die Verdrehtheit des Menschen zu heilen, uns zu seinen Kindern zu machen, wie er das zustande kriegen würde. Ich stelle mir vor, die Engel haben untereinander überlegt, also, lieber Gott, wie willst du das hinkriegen? Mit dieser Räuberbande da, also, ne, sogar wenn die ganz fromm sind, sind die ja noch ganz schlimm. Ja? Also, ne, wie willst du das hinkriegen? Und Gott sagt, macht euch keine Sorgen, das wird passieren. Es wird so sein, dass die, die zu mir gehören, heilig sind, so wie ich heilig bin. Es wird so sein. Aber wie ist das möglich? Und dann, wie gesagt, haben die Engel es geschaut und sich darüber gefreut und jubeln. Und jetzt, Jesus sagt das, jubeln sie über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut, der umkehrt zu Jesus, der seine Freude an Jesus findet. Hey, da ist das Freudenfest im Himmel. Wenn einer wirklich zu Christus findet, und zwar jeder Einzelne, da guckt Gott nicht auf die Massen, sondern er sieht dich ganz persönlich. Und das, was Christus getan hat, wie gesagt, das ist die Mitte der Weltgeschichte, aber es ist zugleich du ganz persönlich, in Gottes Augen, sein Kind, sein Geliebter. Herrlich, ich weiß nicht, Paulus sagt mal, es hätte sich kein Mensch ausdenken können. Ich stimme ihm zu, also das ist nie in eines Menschen Herz gekommen. Das aber macht uns nüchtern. Hier heißt es in Vers 13, darum umgürtet die Lenden eures Gemütes. Bisschen komische Formulierung, wie das geht. Wer mich noch aus früheren Tagen kennt, der weiß, ich habe nie Gürtel getragen, aber jetzt, ne? Ich habe natürlich auch meine Frau gehört, die hat immer auf mich eingeredet und nach einigen Jahren Ehe, fast 40 haben wir schon rum, aber ich weiß nicht mehr genau wann, aber es ging schon mindestens auf die 30 zu, da hat sie mich irgendwann davon überzeugt, dass ich einen Gürtel tragen soll, weil das einfach dazugehört. Ja? Ich glaube, sie hat mir nie den Bibelvers gesagt dazu.
Sonst hättest du schon früher
gemacht. Sonst hätte ich es früher gemacht. Aber Jesus hat ja selber gesagt, ne? Habt immer einen Gürtel um und lasst immer ein Licht zu Hause brennen. Wisst ihr, Lukas Evangelium. Nein, aber worum geht es hier? Nun, die Sache mit dem Gürtel damals, das war so, dass die ja alle diese langen Gewänder anhatten und das war nun an sich eine schöne Kleidung, sehr praktisch. Auch zum Teil, man wickelte ja einfach nur ein Tuch geschickt um sich herum. Ich habe das mal von einem Inder gelernt, wie man das machen muss. Das funktioniert tatsächlich, man glaubt es kaum. Brauchst also keine Ärmel dran zu nähen und es geht. Also das hatten die damals auch, sehr, sehr praktisch. Aber dann, dadurch, dass die Dinger so lang waren, war es natürlich unpraktisch beim Arbeiten, beim Rennen und sonst wie. Und deswegen hatte man die Möglichkeit, das dann hochzuklappen und dann praktisch sich das um die Hüften zusammenzubinden. Und dann war das Kleid halt nur noch halblang oder vielleicht noch kürzer und dann konnte man die jeweiligen Dinge viel, viel besser tun. Das wird als Bild benutzt, eben für die Ausrichtung, für das Bereitsein, für das ausgerichtet und bereit sein für die Sachen Gottes und für den Zeitplan Gottes und für die Wichtigkeiten Gottes. Und hier verbunden mit dieser schönen Aufforderung, seid nüchtern. Dafür gibt es auch, ich habe lange gesucht, es gibt kein moderneres Wort irgendwie dafür oder auch nicht so ein richtig anderes Wort. Ne? Und es wird auch in der Bibel gleichzeitig benutzt dafür, also besauft euch nicht voll Wein, also ne, seid keine Alkoholiker, seid nüchtern, aber auch für eine nüchterne Lebenshaltung. Und da kann man sich natürlich fragen, was meint diese nüchterne Lebenshaltung? Und ich glaube, ihr wisst das jetzt schon, nüchterne Lebenshaltung heißt, wir lernen die Dinge mit Gottes Augen zu sehen, aus der Perspektive von Gottes Plan, von Gottes Wichtigkeiten zu sehen. Also unnüchtern ist, wenn ich irgendwelche Dinge für so wichtig halte, für das Allerwichtigste, und ich denke, ich kann nicht mehr glücklich werden in meinem Leben, wenn ich das nicht habe, das wäre unnüchtern. Es sei denn, mir ist klar, ich kann nicht mehr glücklich sein und glücklich werden ohne Christus. Das wäre nüchtern, das zu erkennen. Aber wenn ich denke, das hängt an irgendwelchen Dingen, dann wäre das unnüchtern. Zur Unnüchternheit unserer Zeit, da gehört dazu, dass wir dauernd von irgendwelchen Nachrichten in die eine und in die andere Ecke gejagt werden. Dass das mediale Gewitter darüber bestimmen möchte, was du empfindest. Du sollst halt jetzt Mitleid empfinden. Mit Erdbebenopfer, die irgendwo sind. Bitte spendet ordentlich, ja? Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich habe ein Herz für Burma, Myanmar. Auch deswegen war eine gute Freundin, die wir vor über 20 Jahren dort in den Dienst ausgesandt haben, da lebt, arbeitet und so weiter. Von daher bin ich da auch immer informiert. Nein, das meine ich nicht. Aber wir werden halt einfach von dem jeweiligen Gewitter irgendwo hingetrieben und sag mal so, jetzt musst du Mitleid empfinden. Dann sage ich, muss ich das wirklich? Nein. Stimmt nicht. Ihr denkt jetzt, ich bin eisekalt, ne? Aber das ist, ich sage, das ist eine Strategie des Teufels, ja? Die letztlich das, was euch Gott geschenkt hat, nämlich auch euer, soll ich sagen, euren Gefühlshaushalt durcheinander bringt, euch dahin jagt und dahin jagt. Euch mal Angst einjagt, ich weiß nicht, vor dem Weltuntergang, vor dem Klimawandel, vor den steigenden Meeren, vor ich weiß nicht was, vor irgendwelchen Bakterien und Viren und was weiß ich was, im nächsten Moment wieder will, dass ihr eben Trauer und Mitleid über irgendwas empfindet. Und immer wird das von einer anderen Agenda bestimmt, und das ist nicht die Agenda Gottes. Jedenfalls weithin nicht. Bitte versteht mich nicht falsch, oder? Also ich habe damit jetzt keine Aussage gemacht über Klimaforschung oder über, keine Ahnung, Virologie oder sonst irgendwie was, könnte ich auch gar nicht. Also irgendwelche Sachen nachplappern, das könnte ich in der Hinsicht schon. Nur, der Punkt ist der, wovon bist du eigentlich bestimmt? Wovon werden wir bestimmt? Und da ist der einzige Schutz, den wir haben, dass wir nicht auch emotional hin und her und rum gestoßen werden, ist, dass wir auch unser Gefühlshaushalt nüchtern an Christus gebunden haben und an sein Evangelium. Und dass wir uns vielleicht mehr mit den Engeln freuen, die sich freuen, wenn einer Buße tut und Christ wird, ja? Als, ich weiß nicht über was, aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Jetzt, es geht hier noch weiter. Also das Evangelium, heißt es dann, macht uns zu Kindern Gottes. die dann ein heiliges Leben führen. Und die Frage ist natürlich, was ist denn dieses heilige Leben? Und dann könnte man im ersten Moment denken, ja, heiliges Leben, das ist irgendwie so eine Art Katalog von Dingen, die man tut oder die man halt nicht tut. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber zu mir kommen recht viele Muslime. Auch in der letzten Woche jemand, der ist extra aus Kanada hergeflogen, also er hatte noch ein anderes Anliegen, aber wollte unbedingt mit mir über den Glauben sprechen. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ne? Also, aber der lebt in einer Welt, wo halt heilig und unheilig, halal und haram, ne, erlaubt und verboten, ganz klar ist. Gut, jetzt kann er mit mir offen reden, dann kann er auch sagen, also ich halte den Ramadan nicht, ich halte das nicht für sinnvoll. Und so, wie gesagt, da bei mir reden die Leute dann ziemlich offen, sagen auch, naja, also euer Jesus ist ja schon deutlich besser als unser Prophet, aber sag's niemand anders, naja. Aber es geht um was anderes, es geht um diese Frage, ja, ist denn dann das Heiligsein so eine Art Katalog, den ich dann abarbeite oder, keine Ahnung, dass ich irgendwie besonders heilig erscheine. Ich habe ja das leicht bei euch, bin nur einmal im Jahr, ich habe festgestellt, war vor ungefähr einem Jahr, dass ich das letzte Mal hier war, da kann man leicht heilig sein. Wenn man so jeden Tag miteinander lebt, dann weiß man, dass das nochmal eine andere Nummer ist. Aber hier wird sehr, sehr deutlich, es geht bei dieser Heiligkeit, von der hier die Rede ist, da geht es nicht, da ist der Blick nicht auf den Katalog gerichtet. Das darf ich tun, das darf ich nicht tun, das darf ich essen, das darf ich nicht essen und was weiß ich was. Sondern es geht um Gott. Ich bin heilig, sagt Gott. Nicht, ich habe diese und die Forderungen an euch, die ihr zu erfüllen habt, sondern Gott macht diese Heiligkeitsbeziehung eben von der Beziehung abhängig. Da ist die Mitte. Dass das auch Folgen im Leben hat, keine Frage. Ja, bitte, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Aber wo ist eigentlich die Mitte dessen? Wo ist der Anfang? Und der Anfang ist, dass ich als Kind meines geliebten Vaters im Himmel leben will. Der Epheserbrief macht das deutlich. Nur, also lebt als Kinder Gottes, die ihr seid. Oder dann lebt als Kinder des Lichts. Und dann die Frucht aber des Lichts ist lauter Güte und so weiter. Ja? Also es kommt wieder ganz wesentlich darauf an, wo bin ich eigentlich angebunden? Wo bin ich ausgerichtet? Kenne ich diesen Herrn? Liebe ich ihn? Gehöre ich zu ihm? Höre ich auf ihn? Oder höre ich nur auf alles Mögliche an? Wir wissen, wer unser Vater ist. Und das bedeutet zum Beispiel für uns, dass wir diesen Gott mehr fürchten als Menschen und ihre Meinungen über uns. Denn das ist natürlich etwas, was uns bestimmt, oder? Was die Leute so alle über uns denken. Ich denke manchmal, was wäre das für ein Kraftgewinn, wenn man sich in seinem Leben einfach dieses ganze Theater sparen könnte, ja? Wie man vor anderen erscheint, wie man erscheinen möchte, was man möchte, dass andere über einen denken. Wenn man sagt, das ist mir doch Schnurzepiep, ja? Naja, ist vielleicht auch nicht die richtige Haltung. Aber die richtige Haltung wäre, das Wichtigste ist mir, was Gott über mich denkt. Ich bin ja hier Schreiner geworden. In Homberg, die Schreinerei gibt es nicht mehr. Aber da habe ich natürlich hier und da von Kunden Lob bekommen. Oh, toll. Toller Einbaustrang. Super Treppe, die ihr uns eingebaut habt. Und ich weiß noch, das Dollste war, der Chef traute sich schon gar nicht mehr, das auszuliefern. Das war ein Wohnzimmertisch. Den hatte jemand nach ganz besonderen Wünschen bestellt und der musste ewig warten. Ich weiß nicht, es hat bestimmt 3 Jahre oder noch länger gedauert. Irgendwann hat er mich dann damit losgeschickt und hat gesagt, liefer du das mal aus, ich traue mich dem Kunden nicht mehr unter die Augen zu treten. Naja, ich habe das Ding also, weiß nicht, im 2. oder 3. Stock irgendwie hochgekriegt, ohne dass eine Macke gemacht und stelle das da ins Wohnzimmer. Und der Kunde, der wäre mir am liebsten um den Hals gefallen und fand das alles so toll und hat mir ein super Trinkgeld gegeben und so, war also ganz begeistert davon. Aber ich will euch was sagen. Das Lob der Kunden war mir gar nicht so viel wert, weil ich wusste, die haben keine Ahnung, was wir gefuscht haben. Nein, wir haben nicht viel gefuscht, aber wir haben natürlich auch gefuscht. Das geht ja gar nicht anders. Ja? Also wir haben natürlich manchmal verrückte Sachen gemacht. Ich darf das gar nicht, vielleicht gar nicht alles erzählen, weil sonst denkt jemand, ach, die waren doch bei mir damals auch in der Wohnung. Und guck nochmal genau nach. Nein, aber natürlich haben wir auch hier und da mit Kit und mit Tricks und was weiß ich was gemacht. Die Kunden haben es aber nicht gesehen. Dass mein Chef mich gelobt hat, wenn ich was gemacht habe, das hatte eine ganz andere Qualität. Weil der wusste natürlich genau, und der hat sofort gesehen, wenn ich irgendwo getrickst, gefuscht habe. Der wusste. Insofern, wenn ich das einmal übertrage, ist es hier doch etwas ganz anderes. Ja? Es hat eine ganz andere Qualität. Ob Gott über dich sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe an dir mein Wohlgefallen. Das hat Gott über Jesus gesagt. Aber er sagt es auch über alle, die an Jesus Christus glauben und die ihre Hoffnung auf das Evangelium setzen. Wenn Gott sowas über mich sagt, das hat Gewicht. Und das hat viel mehr Gewicht, als würden mir 1000 Leute Beifall spenden. Ihr wisst ja, wie das ist mit den ganz großen Stars, ne, die in irgendwelchen Arenen sind und 30.000 ihnen zujubeln. Wenn das Konzert zu Ende ist und die letzte Zugabe und die gehen da hinten um die Ecke, die allermeisten, die brechen zusammen. Die sind plötzlich total leer. Viele von denen haben zu kämpfen. Und zwar gerade mit dieser Frage, bin ich eigentlich anerkannt? Das hat gar nichts genützt, ja? Es hat nichts genützt, der ganze Jubel, 30.000. In Wirklichkeit bleiben sie in ihrem Herzen ganz und gar leer. Aber die Anerkennung bei Gott, die ist eigentlich etwas, was uns wirklich füllen kann. Und was dann auch Folgen hat, weil ich sage, oh, das wäre mir das Größte. Wenn mein Vater im Himmel über irgendetwas, was ich tue, sagt, das hast du gut gemacht. Das wäre schön, oder? Da bin ich echt gespannt. Paulus hat ja so ein Bild und sagt, naja, im Himmel, da wird mal überall Feuer angelegt an alles, was wir so getan haben in diesem Leben und das meiste verbrennt zu Asche. Aber es könnte was überbleiben, was wirklich Gold ist, ja? Was also auch einen Feuersturm durchhält. Und da, das wünsche ich mir. Ja? Wenn so ein ganz kleines Goldklümpchen da, so ein kleiner Nugget überbleibt von dem ganzen Zeug. Irgendetwas, wovon Gott sagen könnte, das gefällt mir. Wollt ihr so leben oder wollt ihr so leben, dass alle Leute euch gut finden? Oder möglichst viele wenigstens oder wie auch immer. Ja, es ist everybody's darling sein. Ne? Das verändert uns. Und das verändert uns noch weiter, wenn uns klar wird, was für eine Kraft daherkommt, dass wir durch das Sterben und die Auferstehung von Jesus Christus Kinder Gottes geworden sind, zu ihm gehören und hier geht es sogar noch ein bisschen weiter. Wir sind Kinder geworden, aber wir sind auch sein Eigentum geworden. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das heißt auch an anderer Stelle, dass wir mit diesem Blut erkauft wurden. Und an mehreren Stellen besteht Gott darauf und sagt, ihr werdet so mein Eigentum. Das ist natürlich was ganz Schreckliches für viele. Ja, wenn ich gerne möchte, dass nach einer Trauung über meine Predigt gesprochen wird, dann habe ich immer verschiedene Tricks. Also ich spreche über die Unterordnung der Frau natürlich und dann spreche ich darüber über das Eigentum. Ne, also ne, meine Frau, mein Mann, ne, da spreche ich über Eigentum. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Selbst Paulus macht in Bezug auf den Körper, 1. Korinther 7, dazu eine Anmerkung und sagt, ihr wisst ja, ne, wenn ihr verheiratet seid, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ihr habt euer Besitzrecht an den anderen Partner abgegeben. Wie gesagt, das ist nicht ohne Grund in der Bibel. Auch das Volk Gottes heißt das Volk des Eigentums, weil es Gott gehört. Und das neue Volk des Eigentums ist das, was Jesus Christus, seinem Vater, erkauft hat. Klingt irgendwie schlimm, oder? Furchtbar. Aber wir müssen verstehen, die Denkweise, die die Bibel dahinter hat. Dass sie sagt, du bist jetzt Gottes Eigentum geworden, du bestimmst nicht mehr über dich selber. Das ist etwas, was macht, kann uns eine riesen Hoffnung machen. Normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle der Predigt das Bild von dem VW-Käfer an die Wand schmeißen, den mein Vater vor, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, hier irgendwo im Münsterland in den Wald gestellt hat. Er hat diesem VW-Käfer, den er einige Jahre gefahren hat, die Freiheit gegeben. Er hat diesen Käfer aus seinem Eigentum entlassen. Vorher hat er alles bestimmt. Der Käfer konnte nicht bestimmen, sondern mein Vater hat das Lenkrad und Bremse und Gas und hat alles bestimmt über dieses arme Gefährt. Und dann irgendwann hat er beschlossen, geht natürlich heute alles, also bitte nicht als Empfehlung verstehen. Damals war das noch möglich. Irgendwann hat er dann gedacht, ach, ich will es nicht mehr. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass dieser Käfer herrenlos wird. Und ihr wisst ja was, woran man erkennt man herrenlose Fahrräder?
Die sind nicht angeschlossen.
Wie bitte, die sind?
Die sind nicht angeschlossen.
Nein, das ist anders.
Die werden demontiert.
Die haben oft sogar drei Schlösser.
Ach so.
Ihr müsst mal nach Amsterdam, da habe ich das da erlebt. Weiß ich gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich sitze da in einer Straße im Café und dann sehe ich, überall sind Schilder angebracht. Da steht, Achtung, ihr lieben Fahrradbesitzer, natürlich auf Niederländisch, räumt bis morgen um 9 Uhr oder was weiß ich was, da drauf stand, räumt eure Fahrräder weg. Wenn ihr das nicht tut, werden die alle eingesammelt. Und dann kommt die niederländische, also Amsterdamer Ordnungsamt, kommt dann, sammelt alle Fahrräder ein. Vor der Stadt gibt es einen riesen Parkplatz, da kann man im Zweifelsfall, wenn man will, kann man dann sein Fahrrad da wieder abholen. Das machen die regelmäßig. Warum? Weil es in der ganzen Stadt herrenlose Fahrräder gibt. Und wie gesagt, die erkennt man nicht daran, dass sie kein Schloss hätten. Viele von denen haben drei Schlösser. Die erkennt man aber fast immer daran, dass sie verkommen sind. Da fehlt der Sattel, da funktionieren die Bremsen nicht, die haben einen Platten. Du kannst jedenfalls nicht einfach aufsteigen und losfahren. Wenn wir diesen Blick mal darauf werfen, dann sehen wir, wer zu Gott gehört, wer sein Eigentum ist, der hat den besten Eigentümer, den es geben kann. Gott hat immerhin seinen eigenen Sohn gegeben, um uns zu gewinnen. Jesus ist für uns gestorben, damit wir Gottes Eigentum werden. Und nun pflegt uns Gott in der allerbesten Weise, sorgt für uns. Will uns auch nicht einfach, wenn wir untreu werden, wegstoßen. Er holt uns wieder zurück. Manchmal ist seine Pflege schmerzhaft. Hebräerbrief, könnt ihr nachlesen, da steht das ausdrücklich. Aber es ist so, dass er um unser Bestes und Liebstes bemüht ist. Ehrlich gesagt, ich will gar nicht herrenlos sein. Ich habe lieber einen guten Herrn. Selbstbestimmt sein klingt ganz toll, ja? Aber das Glück ist das nicht, das sage ich euch. Ist gar nicht so einfach. So, jetzt fassen wir das zusammen. Wir blicken, wollen ja Abendmahl miteinander feiern und blicken darauf, dass tatsächlich die Mitte, ja, das schafft ihr noch, die Mitte ist Jesus Christus. Er ist gekommen, uns zu retten. Darum dreht sich die ganze Weltgeschichte. Aber darum dreht sich auch dein Leben. Wenn es ein gutes, ein sinnvolles Leben ist. Wenn es ein Leben ist, das ein herrliches Ziel hat. Wenn es ein Leben ist, das auch eine Herrlichkeit in Zukunft hat. Und Herrlichkeit meint in dem Fall nicht rechts oder links von Jesus, sondern Herrlichkeit überhaupt bei ihm und bei ihm zu Hause anzukommen. Darum dreht sich alles. Und deswegen hat Jesus auch das Abendmahl eingesetzt, dass wir das feiern. Sein Blut, sein Leib, für uns gegeben, für uns vergossen. Das sollen wir feiern und zugleich daran denken, ja, das ist die Mitte meines Lebens, der ganzen Weltgeschichte, auch die Mitte dieses Tages und aller Zeiten.